Лоро, радио многогранного Ростока.
带你领略多样的罗斯托克。
Radio for a diverse Rostock.
Radio para un Rostock muy diverso.
Radio hecho cuál del Rostocknak.
Radio litade del Maharati fi Rostock.
Radio prepestreci Rostock.
Radio für ein vielfältiges Rostock.
Ja, hallo, mein Name ist Anne und ich moderiere heute mit und darf mir noch meine Mitstreiter hier vorstellen.
Hi, ich bin Bassam.
Anas, hi.
Und Naisti ist hier.
Und Evgeny ist hier.
Hi, Asia.
Und damit auch zur letzten Sendung in diesem Jahr. Unter anderem deshalb haben wir wieder tolle Themen für euch aufgearbeitet und Songs rausgesucht. Auch das Fest des Jahres soll Thema der Sendung sein. Wir wollen klären, wie neue Weihnachten von Menschen gesehen wird, die nicht in Rostock oder in Europa geboren wurden. Dazu passend beschäftigen wir uns auch mit Weihnachten in anderen Ländern wie Russland und lernen betreffend Frost kennen. Zwischendurch gibt es Musik und Veranstaltungstipps.
Fangen wir mit einem weltbewegenden Thema an. Am 25. November starb der kubanische Revolutionär und Politiker Fidel Castro mit 90 Jahren. Und gerade in einer Zeit, in der Kuba sich der Welt öffnet und einen Wandel vollzieht. Was der Tod Castros für Kuba bedeutet, erläutert Aldo Segler im Gespräch mit Marianne Bothe von der Arbeitsgemeinschaft Kuba C.
Fidel Castro war fast 50 Jahre politischer Führer auf Kuba und die Galionsfigur der Revolution. Ist ein Kuba in der jetzigen Form überhaupt noch vorstellbar?
Ja, ich denke, das ist möglich. Kuba hat in den letzten Jahren ja sowieso schon zum Beispiel viele jüngere Leute in die Staats- und und Parteigremien einbezogen. Und auch Raúl Castro, sein Bruder, hat angekündigt, sich nach 2018 aus der aktiven Politik zurückziehen zu wollen. Und insofern denke ich, ist das durchaus denkbar.
Wie beurteilen Sie Fidel Castro und sein politisches Wirken? Was lässt sich da Positives mitnehmen?
Also er war Führer der Revolution. Er war hervorragend beteiligt an erster Stelle bei der kubanischen Revolution, die zur Zerschlagung des Batista-Regimes führte. Er war immer mit den Massen verbunden und er hat es auch verstanden, die kubanischen Menschen hinter sich zu bringen. Also er war im Volk tief verwurzelt. Und dass Kuba den Weg zum Sozialismus gegangen ist, das war ja nicht von vornherein so vorgegeben. Auch die Kommunistische Partei wurde erst nicht gleich am Anfang gegründet. Eine wichtige Besonderheit ist, dass in Kuba das Analphabetentum restlich überwunden worden ist, dass in Kuba die medizinische Versorgung heute noch kostenlos erfolgt für die Bevölkerung. Das sind wichtige Unterschiede, dass in Kuba die Säuglingssterblichkeit die niedrigste in der ganzen Welt ist. Und ich denke, das kann man als positiv bezeichnen.
Auf der anderen Seite war Kuba ja eine kommunistische Diktatur mit all seinen Schattenseiten. Was lässt sich denn Negatives resümieren für die Ära Fidel Castro?
Vielleicht wirklich, dass Kuba sich am Anfang zu sehr an die sozialistischen Länder angelehnt hat und da eben durch die Veränderungen nach 1990 zuerst mal in diese sogenannte Spezialperiode gesunken ist, wo es dann eben für die Bevölkerung sehr, sehr schlecht wurde.
Dann lassen Sie uns mal in die Zukunft schauen. Fidel Castro ist tot, sein Bruder Raúl, der jetzige Präsident, ist auch schon 85. Wie geht es weiter mit Kuba?
Also ich denke mal, die Öffnung Kubas für ausländische Investoren und für die wirtschaftliche Entwicklung wird weitergehen. Die Entwicklung der Beziehungen zwischen den USA und Kuba haben sich ja zunächst ganz gut angelassen, obwohl Kuba nicht bereit war, eine Botschaft einzurichten, solange zum Beispiel das Embargo nicht aufgehoben wurde und solange zum Beispiel Guantanamo noch nicht freigegeben wurde. Aber ich fürchte, dass mit Trump alles das, was jetzt über Obama eingeleitet worden ist, zurückgedreht wird. Trump hat sich ja schon sehr gehässig gegenüber Kuba ausgesprochen und da habe ich eben so meine Befürchtungen.
Was sind das für Befürchtungen?
Möglicherweise bedeutet das für die kubanische Bevölkerung, dass das Embargo wieder verschärft wird. Also dass zum Beispiel kubanische Waren nicht ausgeführt werden können in andere Länder, dass zum Beispiel die Länder, die mit Kuba Beziehungen eingehen wollen, auf ökonomischer Basis von der US-Regierung bestraft werden. Sowas kann ich mir vorstellen.
Denken Sie, dass der Kommunismus auf Kuba weiter bestehen kann?
Kuba ist an für sich sehr stark und sehr gefestigt und die kubanische Bevölkerung wird den Sozialismus haben wollen und am Sozialismus festhalten. Und die Wirtschaft wird weiter gefestigt werden. Und also da mache ich mir eigentlich nicht die größten Sorgen.
Bevor wir in die Weihnachtszeit einstimmen, wollen wir es nochmal heiß angehen mit Cha-Cha-Musik. Weihnachtsmann, Glühwein und Geschenke – das sind Begriffe, die wir ganz natürlich mit Weihnachtsmacht verbinden. Doch wie fühlt es sich an, wenn man noch nie Weihnachten gefeiert hat und plötzlich alle Menschen um einen herum dieses Fest in den Mittelpunkt stellen? So ergeht es zurzeit viele neue Mitbewohner in Rostock und Europa. Basam und Anas geben euch einen Einblick in ihre Weihnachtswelt.
Das ist mein zweites Jahr außerhalb Syrien. Letztes Jahr hatte ich keine Zeit zu fragen über die Weihnachtsatmosphäre. Aber jetzt bin ich überrascht, dass der Weihnachtsmann kommt von Nordpol. Aber in Syrien glauben wir, dass Weihnachtsmann aus Russland kommt. Wir haben nicht gewusst, dass Nikolaus die Busekinder cool bringen muss. Ich bin auch erstaunt in der zweiten Novemberwoche, weil hier in der Stadt viele Buden gesehen habe. Ich glaube, dass es zu früh ist, um Weihnachten zu feiern. Hier habe ich zum ersten Mal den Glühwein probiert. Übrigens, es gibt Glühwein auch für die Kinder. Davor haben wir Frank Schollenberger, Weinexperte, befragt.
Warum trinken wir eigentlich in Deutschland Glühwein?
Ich würde mal behaupten, weil es Spaß macht und lecker ist. Und das hat tatsächlich so in den letzten Jahrzehnten Einzug gehalten, so in die weihnachtliche Kultur. Und ja, man kann das ja auch im Bekannten- oder Freundeskreis verfolgen, dass es halt schon so ein kleiner Sport ist, ne? Also mit Freunden und Bekannten über den Weihnachtsmarkt zu ziehen und da ja, Glühwein zu trinken und dann halt bei den einschlägigen Glühwein-Dealern einzukehren und da so seinen Spaß zu haben.
Woher kommt das Getränk Glühwein?
Also ich glaube, die Ursprünge des Glühweins, die liegen schon ziemlich weit zurück. Es gab halt so im Mittelalter schon sogenannten Würzwein oder Gewürzwein, der dann halt auch wahrscheinlich oft dann noch kalt getrunken wurde. Da ist immer die Frage, warum Gewürzwein? Zum einen sicherlich, weil man vielleicht durchschnittlich oder schlechte Weine besser machen konnte, aber auf der anderen Seite, wenn man sich Mühe gegeben hat und gute Gewürze genommen hat, dann hat man natürlich, kann man natürlich einen Wein auch zu einem großen Erlebnis machen mit Gewürzen. Und wenn es kalt ist, haben alle Lust auf was Warmes und dann macht es Sinn, Gewürzwein warm zu machen. Und das ist, würde ich sagen, so der Ursprung des Glühweins. Und das gilt ja so ein bisschen als typisch deutsche Geschichte mit dem Glühwein. Gut, Skandinavien gibt es ja auch die eine oder andere Spielart, um da den Glöck zu nennen. Aber halt auch der Punsch ist nicht so weit weg vom Glühwein. Also diese erwärmten, gewürzten Getränke, die erfreuen sich im Moment großer Beliebtheit. Und tatsächlich nicht nur die rote Version. Es ist auch in den letzten Jahren zu verzeichnen, dass der weiße immer beliebter wird. Und da sagen wir immer so salopp, der weiße knattert genauso wie der rote, macht aber keine Flecken.
Was macht einen guten Glühwein aus?
Ja, tatsächlich sollte halt ein anständiger Wein als Grundwein genommen werden. Ich finde es immer spannend, so wenn man über deutsche Glühweine spricht oder über Winzerglühweine, dann ist es immer schön, wenn es halt dann auch ein deutscher Wein ist. Da muss man sich vielleicht auch mal ein bisschen so von dieser Idee lösen, von der Farbe, weil ich sag mal, wenn ich einen deutschen Spätburgunder aus dem Badischen nehme und daraus einen Glühwein mache, dann hat er nicht die dunkle Farbe wie jetzt ein Merlot oder eine andere Rebsorte aus Spanien oder Italien meinetwegen. Aber man sollte schon einen anständigen Grundwein nehmen. Dann sollte man nicht überzuckern. Ich finde, wenn jemand dann mehr Zucker braucht, dann kann man es sich selber nochmal irgendwie nachkippen oder selber einstellen. Und ich finde es halt auch immer hilfreich, wenn der Wein so eine Säure hat. Und das macht so einen Wein immer ein bisschen finessenreicher, interessanter, ein bisschen spannender, auch immer appetitanregender. Und dann darf der natürlich nicht totgekocht sein.
Ist denn Kinderglühwein kein richtiger Glühwein?
Genau, also Kinderglühwein ist eigentlich kein richtiger Glühwein, weil als Grundlage ja kein Produkt verwendet wird, was aus Trauben hergestellt wird, in der Regel, und dann vergoren wird, also wo dann halt die Hefen halt aus Zucker Alkohol herstellen, sondern man nimmt in der Regel halt Saft, der dann halt aromatisiert wird. Ja, aber das macht tatsächlich genauso Spaß, und die lieben Kleinen, die haben natürlich irgendwie Spaß daran, alles nachzumachen, was die Erwachsenen machen. Und dann macht es halt Sinn, den lieben Kleinen halt eine alkoholfreie Variante anzubieten. Wobei diese alkoholfreien Varianten oftmals auch sehr spannend sein können und halt durchaus dann auch, sag ich mal, Erwachsenen Spaß machen. Und dann, da schließt sich dann wieder der Kreis. Dann passiert es dann auch gelegentlich, dass alkoholfreie Varianten, die lecker sind, dann mit einem Schuss nochmal getuned werden und dann wieder zum alkoholischen Punsch werden sozusagen.
Warum wir Weihnachten feiern, wird auch bei immer mehr Kindern zur Nebensache. Hauptsache, es wird irgendwas gefeiert. Doch werden auch in Ländern wie Syrien Feste gefeiert, die Weihnachten ähneln. Das hat Basel verglichen.
In meiner Heimat gibt es viele Feste, zum Beispiel das Kleinfest, das Opferfest und das Osterfest. Ich möchte über ein kleines Fest sprechen. Das Zuckerfest ist ein wichtiges Fest für Muslime, denn dann endet der Ramadan, die einmonatige Fastenzeit. Muslime feiern das 3 Tage lang mit ihren Familien und Freunden. Vor dem kleinen Fest fasten die meisten Leute den Fastenmonat, das ist der Ramadan. Der Fastenmonat Ramadan ist eine Zeit der inneren Einkehr und der Besinnung. Wenn der Fastenmonat beendet ist, feiern die Leute. Die Kinder kaufen neue Kleidung und alle backen Süßigkeiten. Die Menschen sich treffen, feiern und gehen in die Moschee. Und was ist Halal? Es gilt das bekannte islamische Rechtsprinzip, was nicht verboten ist, ist erlaubt. Ausdrücklich untersagt sind der Verzehr von Schweinfleisch, Blut und Verendetem sowie Alkohol. Wenn Familien sich treffen, dann können sie sich unterhalten. Das Kleinfest dauert 3 Tage. Das ist sehr wichtig für die Kinder. Während des Osterfest feiern alle und dekorieren den Osterbaum. Das ist in meiner Heimat Tradition.
Und damit machen wir weiter mit weihnachtlicher Musik, aber moderner. The Wedding Present mit Holly Jolly Hollywood.
In anderen Ländern kommt nicht immer der Weihnachtsmann und bringt die Geschenke. In Italien ist es die Biwana, in Polen der Starmann oder in Russland Witterchen. Frost zuletzt ihrem Ja, waren wir von Evgeni und Nastja mir in ihrem Beitrag zum Thema Weihnachten in Russland und Deutschland.
In Deutschland herrscht schon lange Vorweihnachtsatmosphäre. Mit dem Beginn der Adventszeit fangen alle Leute an, ihre Häuser festlich zu schmücken, schöne Geschenke zu besorgen und täglich ein Türchen am Kalender zu öffnen. In Russland bereitet man sich auch für das Fest vor. Aber der Ablauf ist ganz anders. In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar feiert man das Ankommen des Neujahres.
Warum ist das so? Am Ende des 10. Jahrhunderts wurde Russland christianisiert. Danach fiel der Jahresanfang nach byzantinischer Zeitrechnung auf den 1. September. Erst am Vorabend des 17. Jahrhunderts befahl der russische Zar Peter der Große, den Feiertag in den Winter zu verschieben, auf die europäische Weise. Er verlangte, dass alle Moskauer Häuser mit Tannenbaumzweigen dekorieren. Zu dieser Zeit glaubten die Leute, dass beim Schmücken die bösen Geister das Haus verlassen. Der Aberglauben ist aber vorbei, dennoch ist der Tannenbaum als Festsymbol geblieben. Darunter finden alle Kinder in Russland frühmorgens am 1. Januar ihre Geschenke zum neuen Jahr.
Aber wer versteckt diese Geschenke unter der Tannenbaum? Das macht Väterchen Frost. Er hat einen weißen Bart und eine rote Nase wegen der ständigen Kälte. Er trägt einen langen roten Mantel mit Pelzkragen, einen breiten Gürtel, eine typisch russische Pelzmütze und hält einen großen hölzernen Stab in der Hand. Väterchen Frost wohnt mit seiner Enkelin Snegurochka, Schneemädchen, im Norden Russlands in der Stadt Великий Устюг. Dorthin schicken Kinder ihre Briefe mit der Wunschliste hin.
Allerdings sind nicht nur die Geschenke der wesentliche Teil der Neujahrsfeier. Die Familienmitglieder und der Freundeskreis kommen alle am Tisch zusammen. Üblicherweise gibt es eine Vielzahl von Speisen und Getränken. Um 12 Uhr in der Nacht läuten am Roten Platz die Kremlglocken. Das wird im Fernsehen russlandweit gesendet. In diesem Moment denkt man sich einen Wunsch aus. Das neue Jahrfeiern ist eines der beliebtesten Ereignisse in Russland. Nur sehr wenige Feste können damit verglichen werden. In diesem Sinne wünschen wir euch ein schönes neues Jahr.
Zu den Feiertagen gehören natürlich Lieder und Gedichte. Auslandsstudenten aus Rostock haben extra für diese Sendung ein aktuelles und passendes Gedicht von James Krüß eingesprochen.
Seltsam schaut die Stadt heute aus. Alle Fenster sind verdunkelt. Und es flüstert und es munkelt, sonderbar in jedem Haus.
Straßenbahnen läuten nicht, einsam leuchten die Laternen. Und von oben aus den Sternen fällt der Schnee so weich und dicht.
Wie eine Riese schläft die Stadt, die der Himmel mit dem feinen, weißen Schnee wie unter Leinen zärtlich eingemummelt hat.
In den Türmen hängen stumm, große Klöppel in Gehäuse, nur der Wind weckt manchmal leise in den Glocken ein Gebrumm.
Seltsam ruhig ist es heut in den Straßen und den Gassen, selbst der Marktplatz ist verlassen und wie tot um diese Zeit.
Aber damit einmal wäre in das Spiel der Flocken von den Türmen, von den Glocken, Silbertöne ohne Zahl.
Und die Kirchen groß und schwer öffnen mächtig die Portale und da gehen mit einem Male wieder Menschen hin und her.
Stimmen lachen, Türen gehen und in schmalen Fenster ritzen. Kann ich etwas golden blitzen und verwirrend blinken sehen.
Plötzlich scheint die Stadt erwacht, auch die Kinder höre ich wieder und es tönen Weihnachtslieder fröhlich in die weiße Nacht.
Von den winterlichen Themen wollen wir jetzt mal wieder etwas musikalisch werden und machen weiter mit einem Song von El Perro del Mar und Glory to the World.
Auch in Schweden kommt zu Weihnachten nicht der alte Mann mit dem großen Sack und bringt die Geschenke. Hier spielt eine Frau die Hauptrolle, dazu Mia von Martin Ekdahl.
In Schweden nennt man Weihnachten Jul. Jul ist ursprünglich keine christliche Tradition, sondern ein Heidenfest. Es basiert auf das Sonnenjahr. In der alten Zeit der Wikinger hat man Jule mit einem Ritual genannt Midwinterblut gefeiert. Es war ein blutiges Spektakel mit Tier- und Menschenopfer. Die Opfer waren als Geschenke für die wiederkehrende Sonne gedacht. Midwinterblut war das Fest der Sonnenwende, der kürzeste Tag des ganzen Jahres und der Gegenpol zum Midsommer, die Nacht, wenn die Sonne scheint. In der dunklen Midwinternacht kommen alle geheimnisvolle Wesen, Zwerge und Trolle raus und feiern. Die Tote feiern in der Kirche mit dem Teufel. Der Tomte sieht fast aus wie ein Gartenzwerg. Der männliche Tomte hat einen spitzigen Hut und einen langen Bart. Er kleidet sich in Naturfarben, blau oder rot, und hat immer eine kleine Laterne in der Hand, wenn er sich um alle Tiere im Bauernhof kümmert. Der Tomte wohnt oft in einer Scheune oder im Stall. In der Nacht vor Weihnachten gibt man den Tomten etwas zu essen als Dank für die Hilfe mit Hof und Tieren. Immer noch heutzutage bekommt der Tomte oft Milchreis mit Zimt, warmer Milch und Butter. Aber vergisst man den Tomten etwas zu geben, dann wird er böse. Nicht nur der Tomte liebt Milchreis, aber auch der Menschen. Abends isst man Milchreis, in den Topf ist ein Mandel versteckt. Der den Mandel bekommt, muss ein Reim erzählen und bekommt dann ein kleines Geschenk. In der Vorweihnachtszeit, am 13. Dezember, kommt Santa Lucia. Santa Lucia ist eine katholische Tradition, die fast nur in Schweden und Sizilien gefeiert wird. Am Lucia-Morgen kommt Lucia mit Engeln, Sternmenschen und kleinen Tomten in eine Prozession. Sie singt Lucia-Lieder und das Publikum bekommt Kaffee und Lussebullar, typisch schwedische Safranschnecken. Lucia hat Kerzen in Haar und ein weißes Kleid. Lucia ist der Lichtbringer und wird von den Jugendlichen den ganzen Nacht gefeiert. Diese Nacht nennt man Lucia-Wake. Früher war sie mit Lucifer, der Lichtengel, verbunden und als Dämonenkönigin betrachtet. Es gibt auch andere unheimliche Weihnachtswesen. Julbocken, der Weihnachtsbock, kam immer an Weihnachten mit Geschenken für die Kinder. Aber unartige Kinder packte der Julbock in Sack und hat sich mit ihnen im Wald genommen. Im Sommer dachte man, dass der Julbock sich als Kohlemann verkleidete. Der Julbock ist immer noch ein geliebtes Weihnachtssymbol. Man erstellt Julbocksfiguren aus Stroh. In der Stadt Gävle steht der größte Julbocksfigur der Welt. Jedes Jahr baut die Stadt ein neues Julbock und fast jedes Jahr wird er niedergebrannt. Es ist fast wie ein Sport geworden. Menschen wettet über das Schicksal der Bock und die Zeitungen macht Prognose über seine Überlebenschancen. Am 15 Uhr guckt alle Schweden Fernsehen. Dann läuft nämlich Kalle Ankas Jul, Donald Ducks Weihnachten. Eine Tradition seit 55 Jahren. Typisch schwedische Weihnachtsessen ist Hering, Kartoffeln, Köttbullar, rote Betesalat, süßes Julwurstbröt, Janssons Frestelse, das ist ein Kartoffel-Sardellenauflauf und selbstverständlich Schnaps. Für jeden Schnaps muss man ein Schnapslied singen. Die sind oft frivol und alkoholverherrlichend. Die Kinder trinken Julmust, ein alkoholfreies Malzgetränk, das sogar Coca-Cola übertrumpft. 20 Tage nach Weihnachten fliegt der Weihnachtsbaum raus. Das nennt man Sjugundaknut. Viele Leute werfen die Bäume vom Balkon auf die Straße. Man singt das Sjugundaknutlied und die Kinder bekommen Süßigkeiten. Tschüss, liebe Weihnachtsbaum. Bis nächstes Jahr.
Wir wollen jetzt weitermachen mit unseren Veranstaltungstipps.
Am Freitag, den 16. Dezember 2016, können Interessenten in der Volkshochschule der Hansestadt Rostock mit Steffi Basler auf Entdeckungsreise durch Neuseeland gehen. Mit einem gemieteten Camper fuhr sie entdeckungsfreudig und aufgeschlossen über Asphalt- und Schotterpisten. Die atemberaubende Landschaft, Schlammlöcher, heiße Quellen, Geysire, traumhafte Wasserfälle, eine Wildwassertour und der Drehort der Herr der Ringe brachten Steffi Basler nicht mehr aus dem Staunen heraus. Zu erleben ist der Vortrag am kommenden Freitag ab 19 Uhr in der Volkshochschule Rostock.
Zur Entstehungsgeschichte erzählt man sich, dass Tschaikowski das Märchen vom Nussknacker und Musikkönig des deutschen Dächer Hoffmann für die Kinder seiner Schwester zu einem Kinderzimmerspiel arrangiert. So wurde der Plan geboren, aus dieser Nussknacker-Geschichte ein Ballett zu machen. Und wenn dann solche Werke von klassischer Schönheit von Klassikern ensemblet, wie diesem russischen Nationalballett interpretiert werden, dann steht einem perfekten Erlebnis nichts mehr im Weg. So am 17. Dezember ab 20 Uhr in der Stadthalle Rostock.
In der Woche ab dem 22. Dezember zeigt das LeVu den Film Die letzte Sau. Der Hof des Schweinebauern Huber ist pleite. Die kleine Landwirtschaft ist gegenüber den Agrarfabriken nicht länger konkurrenzfähig. Als schließlich ein Meteorit den Hof in Schutt und Asche legt, hat Huber nichts mehr, außer einer letzten Sau. Zusammen mit dem Schwein bricht Huber auf und beginnt ein Leben als vagabundierender Rebell. Der Film Die letzte Sau wird ab dem 22. Dezember im Livu im Barnst-Orferweg aufgeführt.
Nach dem nächsten Musiktitel wollen wir uns einen ersten Thema widmen. Auf Honduras sind die zurzeit unruhige Zeiten ausgebrochen. Dazu mir noch etwas Musik.
Weit ab von der schönen Weihnachtsatmosphäre geht es in der Welt weiter, manchmal auch eben mit nicht allzu schönen Themen, wie zum Beispiel in Honduras. 8 Monate nach dem Mord an der honduranischen Aktivistin Berta Cáceres gehen die Repressionen gegenüber ihrer Organisation COPINH weiter. Weder Regierung noch Behörden haben bisher auf die Forderung reagiert, eine unabhängige Untersuchung zu dem Mord zuzulassen. Carla Lara, honduranische Sängerin, Autorin und Teil des honduranischen Netzwerks für Menschenrechtsverteidiger, war am 20. Oktober dabei, als das in der Verfassung festgeschriebene Recht auf friedliche Demonstration erneut außer Kraft gesetzt wurde und Einheiten der Polizei ohne ersichtlichen Anlass Tränengas gegen einen Protestmarsch einsetzten. In dem nun folgenden Feature teilt sie ihre Eindrücke, klagt an und wirft Fragen auf.
Seit dem Putsch 2009 haben sich die politische Situation und die Menschenrechtslage in Honduras kontinuierlich verschlechtert. Eingeschränkte Pressefreiheit, Verfolgung und Bedrohung von Menschenrechtsverteidigerinnen, Journalistinnen, Anwältinnen, LGTBI-Aktivistinnen und Umweltaktivistinnen gehören mittlerweile zum Alltag. Der Ausverkauf besonders indigener Territorien bedroht die Lebensgrundlage der Gemeinden, die verstärkt Repressionen durch staatliche und nichtstaatliche Akteure ausgesetzt sind. Im März diesen Jahres erreichte die Gewalt ihren traurigen Höhepunkt mit dem Mord an Berta Cáceres, Generalkoordinatorin des Zivilen Rates der Indigenen und Basisorganisation in Honduras, COPIN. 5 Personen, darunter Angehörige des Militär und Mitarbeiter des Wasserkraftprojekts Aguazaca, sitzen deswegen unter Mordverdacht in Haft. Doch weder Regierung noch Behörden haben bisher auf die Forderung reagiert, eine unabhängige Untersuchung zu dem Mord zuzulassen. Am 20. Oktober kam es zu einer erneuten Repression. 200 Protestierende von COPIN, der afro-honduranischen Organisation OFRANE, und UnterstützerInnen aus sozialen Bewegungen kamen zum Marsch des Widerstandes für Land, Flüsse und das Leben in die Hauptstadt Tegucigalpa, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Erneut wurde das in der Verfassung festgeschriebene Recht auf friedliche Demonstrationen außer Kraft gesetzt, indem Einheiten der Polizei ohne ersichtlichen Anlass Tränengas gegen den Protestmarsch einsetzten. Carla Lara, Sängerin, Autorin und Teil des honduranischen Netzwerkes für MenschenrechtsverteidigerInnen, beschreibt die Erlebnisse wie folgt.
Te molesta, mi amor.
Stört dich meine Liebe?
Mi mama, mi mama.
Mama, Mama, wo ist meine Mutter? Sie haben meinen kleinen Bruder in einem Auto mitgenommen. Mama, ey Mama, wo bist du? Es waren Schreie. Er stand unter Schock und lief zurück in Richtung der Gefahr. Zum Tränengas und den wahnsinnigen Polizisten, die inmitten einer weißen Wolke aus Wasserstrahlen und Tränengas Schläge verteilten und Steine warfen. Menschen kamen uns entgegengerannt.
Du machst kleine Versuche, um solidarisch zu sein, aber du möchtest dich auch selbst schützen. Die Gaswolke erstickt dich. Mama, Mama, wo ist meine Mutter? Sie haben meinen kleinen Bruder mit einem Auto mitgenommen. und er zeigt auf einen Punkt, wo kein einziges Auto mehr steht. Im Nebel kommt seine Mutter angelaufen. Sie ist es, Mama, ruft das Kind. Mama, mein Bruder wurde in diesem Auto mitgenommen. Er verschwand im Nebel und ein dünner Junge bot dem Kind, das groß und mollig war, an: Soll ich dich tragen? Ich nehme dich mit. Lass uns weg hier, riefen die anderen. In diesem Moment fällt die Mutter in Ohnmacht. Wir befeuchten ihren Kopf mit Wasser. Sogar ein Polizist fächelt ihr Luft zu. Die Kompass versuchen, sie wegzutragen. Es war eine herzzerreißende Szene. Ungeschickt versuche ich, irgendwas zu tun. Jemand redet auf das Kind ein, sich zu beruhigen und dass wir es schaffen. Aber alle schreien, Ansagen fallen, versuche irgendwas zu tun. Dann bringen sie Großmutter Yolanda. Ich gehe mit ihr und sie mit mir. Ich muss gedacht haben, dass sie mich retten würde und dass ich sie hätte schützen können. Die, die nicht laufen konnte, oder dass sie uns Zuflucht geben würden. Kleinigkeit, Solidarität, wer weiß, was es ist, in diesen Minuten des Lebens, die zu einer Ewigkeit werden. Die Kompass reagieren auf die Polizei mit Schreien und mit dem einen oder anderen zurückgeworfenen Stein. Die Polizisten werfen weiter Tränengasgranaten und rennen hinter uns her. Wozu? Das Protestcamp ist bereits geräumt.
Das geschah gestern, während eines friedlichen Protestes, zu dem die bei Kopien organisierten Lenkers derweil in die Hauptstadt kommen. Sie fordern Gerechtigkeit für die in ihrem Kampf ermordeten Menschen, wollen, dass sich Bertha weiter in uns vervielfältigt, dass die Wasserkraftprojekte ihre Territorien verlassen und ihre heiligen Flüsse nicht eingedämmt werden. Warum dieser Zorn? Warum gegenüber Kopien? Warum hören sie nicht auf, wenn sie sehen, dass so viele Frauen mit ihren Kindern da sind? Patrona, geistige Anführerin der in Ofrané organisierten Garifunas, wo waren deine Rasseln? Stets sind sie bei den Aktionen dabei. Und in all den Momenten, die uns zusammenbringen, sind sie mit ihren Gesängen, ihren Worten, ihrem Weihrauch, ihrer Bedeutung als uralter Schutz, ein sehr bedeutsamer Beitrag für den kulturellen und spirituellen Bereich. Und während wir gerade beim rituellen Teil waren, eröffnen sie, wie tollwütige Hunde, das Feuer auf eine Bevölkerung, der sie auch angehören.
Wir alle haben mit Rassismus und Machismus zu tun, mit dem Kolonialismus, den wir in uns tragen und der zur Folge hat, dass meist indigene Polizisten und Soldaten ihre Aufträge von Mestizen erhalten. Mestizen, die gestärkt sind durch Waffen und ihre Posten bei Institutionen, die den großen Interessen weißer oder verblasster an der Macht stehenden Personen dienen. Sie glauben, weiß zu sein bedeutet erfolgreich zu sein und dass man Strom braucht, auch wenn es das Leben der Flüsse, der Bäume und die Freiheit der Mitmenschen kostet, die diese Unterwerfung in ihrem Leben nicht akzeptieren. Sie halten ihnen einen Spiegel vor, in dem die Sklaverei erkennbar ist, deren Teil sie sind. Zu groß die Unverschämtheit, für das zu protestieren, was dir gehört. Vor einer Institution wie der Bundesstaatsanwaltschaft, die von den Weißen und Verblassten erfunden wurde und die vorgaukelt, Gerechtigkeit auszuüben in einer Demokratie, die nur funktioniert, wenn wir uns ducken, unterwürfig, gehorsam sind und nicht protestieren. Zu groß die Freude durch die Trommeln, den Gesang und das Banjo-Spiel einer Lenkerfrau. Zu groß die Klarheit in dem Diskurs von Pascualitas Rede, einer kleinen Frau vom Rat der Ältesten, die uns durch Kerzen, Blumen und dem Foto von Bertha selbst zurückbringt. Wir lachen, erzählen und schätzen das Leben in Freiheit. Und niemals werden wir uns in ihr Konzept von Entwicklung, Erfolg oder Gerechtigkeit einsperren lassen.
Wir wissen genug und noch ein bisschen mehr, auch ohne den Besuch ihrer Universitäten. Der Fluss erzählt uns Dinge, von denen ihr nichts wisst. Unsere Vorfahren haben eine Macht, die euch erschreckt und uns tröstet. Wir freuen uns an einem heißen Kaffee. Ein Sonnenaufgang reicht uns aus, um glücklich zu sein. Wir brauchen eure Exzesse nicht, denn wir sind ungeheuer frei. Wir lachen über ihre schweren Uniformen, ihre plumpen Entscheidungen, mit denen sie versuchen, uns zu unterwerfen. Bertha ist bei uns. Und das ist nicht nur ein Slogan, sondern eine Gewissheit, die euch weiterhin erschrecken wird. Es ist ihre Angst vor unserer Wahrheit. Der Spiegel, der sie daran erinnert, das Material, Geld, Akkumulation und Konsum, der einzige Ausdruck von Glück sind, den sie sehen wollen. Sag mir, wie viel du in Anspruch nimmst. Und ich sage dir, wie viel du damit unterdrückst. Ärgert euch unsere Liebe, unsere Einfachheit, unsere würdige Armut, unsere Selbstbestimmung als autonome Bevölkerungsgruppen? Ärgert es euch zu wissen, dass wir die Eigentümerinnen unseres Territoriums sind und dass wir uns organisieren, um uns gegen eure Dämme, euren Bergbau, eure Hotels, eure todbringenden Projekte zu verteidigen?
Ja, wir wollen Schulen, in unserer Sprache, mit unseren Vision des Lebens. Wir wollen Gesundheit. Mit unseren Heilpflanzen, nicht mit ihren chemischen Arzneimitteln, die eine Krankheit heilen und eine andere hervorrufen. Wir wollen weder ihre verdammten Süßigkeiten, noch ihr in Flaschen abgefülltes Abwasser. Wir haben Früchte, Zucker. Und wir werden weiter dazulernen und die Kolonie abwerfen, in die sie uns einkapseln wollen. Es ist ein Traum, aber wir sind wach und verärgert, umherlaufend in dieser Hauptstadt aus Zement, leblos und in einer Welt von Automaten. Wir wollen, dass sie aufhören, Entscheidungen für uns zu treffen, ohne uns zu sehen, ohne uns zu kennen. Trotz unserer Feldarbeit essen sie ihre Lebensmittel aus Dosen, serviert in Restaurants mit US-amerikanischen Namen und Klimaanlage. Nicht jeder möchte auf die Art leben, die die transnationalen Mächte durchsetzen wollen. Und viele von uns sind Indigene. Sie lehren uns, unsere Wurzeln zurückzugewinnen. Auch wenn wir in dieser Stadt leben, sind unsere Familie die Menschen, die wenig zum Leben brauchen und mit Gesängen, Wissen, Taten, Würde, Stärke und Kenntnissen leicht durch das Leben ziehen. Als Frauen und Studentinnen, mit oder ohne Kapuze, schließen wir uns an, rebellisch und stolz, glücklich, ihnen einen Spiegel vorzuhalten, der sie sehen lässt, wie bestialisch sie sind, wenn sie zum Gehorchen befehligt werden.
Wir haben viel geweint gestern. Heute trocknen wir die Tränen und bestärken uns erneut. Asalia sagte vor einer Weile, als wir den Tag mit einem Café begannen und Lieder sangen, das Banjo erklingt erneut und bald werden wir wieder zurückkommen. Und zwar alle. Und das macht uns sehr glücklich. Stört dich meine Liebe?
Immensamente felices. Te molesta, mi amor?
Die erneute Repression reiht sich ein in eine Welle von Aggressionen gegen Kupim. Erst am 9. Oktober wurden Mordversuche gegen zwei seiner Mitglieder verübt. Dabei wurde auf Tomás Gómez Membreño und Alexander Garcia Sorto von bisher nicht identifizierten Tätern geschossen. Am 25. Oktober wurde dem seit mehreren Jahren in Honduras aktiven spanischen Menschenrechtsbeobachter Luis Díaz de Terán die Einreise nach Honduras verweigert. Mit der Begründung der honduranischen Migrationsbehörde, dass er Honduras international in Verruf bringe und Kupin nahestehe, wurde er verhaftet und ausgewiesen. Die Attacken gegen Kupin sind begleitet von einer medialen Kampagne, die insbesondere durch Elisa Paz, einer Beraterin für erneuerbare Energien, angeheizt wird. Sie bezeichnet Kupin als Organisation von Lügnern und Fanatikern. Seit 2010 sind in Honduras mindestens 113 UmweltaktivistInnen ermordet worden. Demnach ist das zentralamerikanische Land weltweit eines der unsichersten Länder für VerteidigerInnen von Menschenrechten, Land und Umwelt.
Im Rahmen der entwicklungspolitischen Tage hat die Lorl-Global-Lokalredaktorin Momo bei einem politischen Donnerstag über den Kampf indigener Gruppe gegen transnationale Unternehmen berichtet.
Liebe Zuhörer, das war sie, unsere letzte Sendung im Jahr 2016. Wir wünschen euch eine ruhige Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns am 4. Januar um 12 Uhr auf Lora wieder. Mehr Informationen zu dieser Sendung erhaltet ihr auch auf der Lora-Website www.lora.de. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Der interkulturelle Workshop bei Loro und die dazugehörige Sendereihe sind nur möglich dank dem ehrenamtlichen Engagement unter Unterstützung der Landesmedienanstalt Mecklenburg-Vorpommern.